Ja, das Thema des letzten Liedes ist wirklich immer passend, aber gut auch für heute Morgen. Ob du bereit bist, hinzuhören und dich vielleicht verändern zu lassen in einem Bereich, vielleicht, dass du meinst, läuft alles eigentlich ganz gut. Vor einigen Jahren, vor 2 Jahren etwa, hatte ich eine OP und war stillgelegt für eine Weile. Und habe gebetet, Herr, schenke etwas, dass diese Wochen, die ich habe, die ungewöhnlich sind, dass du sie gebrauchst in meinem Leben und dass Veränderung stattfindet und ich wachsen darf. Und der Herr hat dann durch Verschiedenes wirklich in mein Herz hineingesprochen zu einem Thema, das ich eigentlich in meinem Herzen dachte, ja, das ist brennend in meiner Seele. Und das ist den Herrn Jesus Christus zu bekennen, zu bezeugen, zu evangelisieren. Und ich bemerkte aber, dass obwohl ich das in einer gewissen Art und Weise regelmäßig tat, im Rahmen der Gemeinde, im Rahmen von Evangelisationen und dergleichen, wo ich immer wieder auch am Wort dienen darf und so weiter. Ich war gestern in Tübingen und da sind wir durch die Straßen gezogen, also durch die Gassen, nur ein paar Minuten. Aber von Kindesbeinen an war ich immer dabei. Mein Papa hat dort in den Straßen, haben wir gesungen, kennt ihr vielleicht so, mit der Gitarre zieht man so unter der Stiftskirche durch oder rüber zum Rathaus und einfach durch die Stadt und an Feiertagen und so, wenn viele Leute da waren. Und auch schon als ich ein kleiner Knilch war, war es dann, ich musste Traktate dabei haben und dann die Leute schön anlächeln und dann mit denen zu den Leuten gehen und sie von Jesus erzählen oder mindestens versuchen, meinen Stapel loszuwerden in der Zeit, wo wir da unterwegs waren. Papa ist auf den Brunnenrand hochgesprungen und hat dann oft eine Kurzpredigt gehalten oder wir sind in Krankenhäuser hinein und so weiter. Es waren viele solche Begebenheiten und wenn ich sowas erzähle, wahrscheinlich kommt in deinen Gedanken auch irgendwas auf. Ja, da war ich auch, ja, das habe ich auch gemacht und so weiter. Und da war ein gewisses Alibi in meinem Herzen zu diesem Thema. Aber der Herr zeigte mir etwas auf und ich möchte heute Morgen, ist mein Gebet, das euch mit weiterzugeben. In Epheser Kapitel 6, was haben wir da? Die Waffenrüstung des Gläubigen, oder? Frage jetzt einfach mal so, ist das für einen bestimmten Anlass oder vielleicht 2, 3 bestimmte Anlässe oder ist das eigentlich für jeden Tag? Ich würde sagen, es ist für jeden Tag. Weil wenn wir die Beschreibung hier sehen, dann sehen wir, dann fängt der Apostel Paulus an, indem er sagt, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet und dann geht rein und erklärt die verschiedenen Aspekte der Waffenrüstung. Wann ist der Teufel und wann sind seine Alliierten, so wie es hier beschrieben wird? Nun, es gibt wahrscheinlich Zeiten, wo sie besonders stark auftreten und besonders intensiv, aber ich glaube, dass eigentlich jeden Tag sind wir in diesem Kampf. Ich meine es jedenfalls festzustellen. Wenn du auf deinen Arbeitsplatz gehst oder wenn du zu Hause auch in deinem Sessel sitzt und vielleicht einen Fernseher anmachst oder wenn du an deinem Schreibtisch sitzt und einen PC anmachst und überall ist doch der Teufel und die finstere Welt daran und dabei, den Menschen gefangen zu nehmen, oder nicht? Seine Aufmerksamkeit, seine Gedanken zu füllen mit dem, was Gott nicht wohlgefällig ist, seine Prioritäten umzuwälzen. Die ganze Zeit ist dieser Kampf, tobt er um uns herum. Und diese Waffenrüstung ist nicht nur für irgendeinen besonderen Anlass, sondern für jeden Tag. Für jeden Tag. Und nicht nur für einen besonderen Christen, sondern für was? Für jeden Christen, oder nicht? Für alle Gläubige, für dich, für mich. Egal wie lange du im Glauben stehst, darfst du diese Unterweisung annehmen und anwenden lassen in deinem Herzen. Und es ist euch vielleicht aufgefallen, vielleicht auch nicht, dass der Apostel Paulus ein kleines Wörtchen immer wieder benutzt. Und das heißt in Vers 11, zieht die, was? Die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr wieder und so weiter. Und dann in Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Was ist unsere Tendenz? Vielleicht? Unsere Tendenz könnte sein, jedenfalls ist das meine, mal vielleicht diese zwei, drei Aspekte anzuziehen oder vielleicht diese vier oder diesen fünf, oder, aber nicht unbedingt immer so konzentriert zu sein, alle anzuziehen. Und in meinem Leben war ein Teil der Waffenrüstung eins, dass ich manchmal eher Schwierigkeiten hatte anzuziehen. Und das ist in Vers 15. Welcher Teil der Waffenrüstung finden wir? Welchen Teil finden wir in Vers 15? Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, und es ist wirklich wichtig, dass wir das persönlich uns fragen, nicht für jemand anderen, nicht für deine Frau neben dir oder deinen Ehemann oder deine Kinder oder sonst irgendwas, sondern in deinem Leben sind deine Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Wie ist es, wenn du morgens rausgehst zur Arbeit? Sind deine Gedanken erfüllt mit dieser Aufgabe, die Gott dir gegeben hat, das Evangelium hinauszutragen in die Welt, zu den Menschen, wo du hingehst, zu den Kollegen am Arbeitsplatz? Es ist oftmals so, dass wenn du aufstehen, haben so eine gewisse Routine, oder? Weiß ich nicht. Fenster aufmachen, lüften, Kaffeemaschine anmachen. Was machst du noch? Dich anziehen natürlich, also umziehen vom Schlafanzug in richtige Klamotten für den Tag. So verschiedene Dinge. Frühstück essen und dann irgendwo kommt der Zeitpunkt, du schaust auf die Uhr, jetzt muss ich gleich aus dem Haus rausgehen, was muss ich noch erledigen? An was denkst du da? Na, vielleicht bist du Professor an der Universität und musst irgendeine Vorlesung halten, habe ich all meine Notizen, habe ich meine PowerPoint, habe ich meinen Laptop oder du hältst einen Bericht, habe ich all die Fotokopien, die ich gemacht habe oder du bist ein Arzt und hast du dein Stethoskop oder wie das Ding heißt und, oder dein Blutdruckmesser oder was auch immer, du bist Mechaniker, hast du deine Werkzeugtasche, oh, die Frau sagt noch, es soll regnen, hast du deinen Regenschirm? Wir haben über vieles, vieles nachgedacht, aber meine Frage ist, hast du daran gedacht, dass du beschult sein sollst mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Das heißt, du gehst jetzt in diese Business Meeting hinein und da sind lauter Kollegen und du wirst Pause haben, du wirst Kaffeezeit haben oder du gehst zu dem Mechaniker und du wirst ihn sehen und du wirst dein Auto wieder hinbringen, den hast du erst vor ein paar Wochen gesehen. Hast du darüber nachgedacht, wie kann ich mit ihm über das Wichtigste in aller Welt reden? Über seinen Zustand, dass er verloren ist. Und wenn er heute stirbt, wird er ewig verloren sein, ewig getrennt von Gott. Hast du dir damit irgendwelche Gedanken gemacht? Hast du darüber nachgedacht, wie du in ein Gespräch mit ihm kommen kannst? Was sind da seine Interessen? Was ist das, wo du letztes Mal gesprochen hast? Wie du irgendwie, oder wenn du in die, wo auch immer du hingehst, bereiten wir uns vor für den Alltag, für den Dienst, den Jesus Christus uns gegeben hat, die ganze Waffenrüstung anzuziehen. Ich muss bekennen, dass ich das oftmals nicht getan habe. Als wir vorhin gebetet haben, hatte Bruder Horst gebetet, wegen, und ich weiß nicht mehr genau, aber wenn wir verschlafen sind oder so etwas Ähnliches, kannst dich vielleicht nicht mehr erinnern, aber dass wir wieder aufgeweckt werden. Und ich habe gedacht, das war genau, wie es in meinem Herzen war. Ich war hier verschlafen. Es war nicht Widerwillen oder Unbereitschaft oder irgendwie gegen, sondern es war einfach etwas, das nicht präsent war. So. Jetzt frage ich dich, wie war es diese Woche bei dir? Mach mal eine Analyse. Wie oft waren deine Schuhe, deine Füße beschuht mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens? Hast du Traktate mit dir geführt? Hast du jetzt welche? Hast du welche im Auto? Hast du Büchlein, die du empfehlen kannst? Hast du Gespräche gesucht? Ich glaube, dass wir manchmal uns davor ein bisschen drücken. Aus welchem Grund auch immer. Ich habe gelesen im Strafgesetzbuch, das lese ich nicht normalerweise, aber im Strafgesetzbuch, Paragraph 323, C, unterlassene Hilfeleistung, steht geschrieben: Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtige Pflichten möglich ist, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bestraft. Was bedeutet das? Nun, irgendein schlauer Mann hat es erklärt folgendermaßen: Es gilt stets, eine unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge zu vermeiden. Selbst wer Angst hat oder nicht richtig weiß, was er tun soll, muss helfen. Versucht jetzt mal, die Parallele zu machen. Selbst wer Angst hat oder nicht richtig weiß, was er tun soll, muss helfen. Es kommt dabei auch nicht auf die Erfolgsaussichten an. Einem Unfallopfer muss selbst dann geholfen werden, wenn die Situation ausweglos erscheint. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, ertappt. Manchmal habe ich das auch gedacht. Und das war meine Ausrede, meine Entschuldigung, warum ich nicht mit jemandem über das Wichtigste gesprochen habe, über seinen Seelenzustand. Ach, das ist aussichtslos. Der ist so böse, der ist so sündhaft, der liebt die Welt so sehr, der wird gar nicht hinhören. Der wird mich auslachen, der wird mir böse sein, was auch immer. Ach, ich kann es nicht richtig. Ich bin kein Arzt. Ich bin ganz sicherlich kein Notarzt. Wie soll ich dem helfen, wenn der da liegt? Geistlich wieder gesehen. Ich bin kein Evangelist, ich bin kein Prediger, ich bin kein Ältester. Ich werde nicht die richtigen Antworten haben. Ich werde nicht alles beantworten können. Oder ich habe Angst. Oder was, oder was, oder was auch immer. Nun, im bürgerlichen Strafgesetzbuch, oder wie das heißt, ist es egal, oder? Wenn da jemand liegt und du kommst durch einen Bahnhof, es ist 11 Uhr nachts und der Bahnhof ist ruhig, aber da liegt jemand und es sieht aus, als ob der zusammengeschlagen worden ist oder irgend sonst was, dann hast du eine Pflicht, was zu tun. Wegzuschauen und vorbeizulaufen. Nein, du hast eine Pflicht, ihm zu helfen. Und meine lieben Freunde, wie oft hast du in dieser letzten Woche diese Pflicht, geistlich gesehen, die der Herr uns gegeben hat, verletzt? Die Waffenrüstung ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht denken wir, die Schuhe sind nicht so wichtig. Aber wisst ihr, die Schuhe sind ein wesentlicher Bestandteil der Waffenrüstung. Natürlich hat er gesagt, nehmt alle Teile der Waffenrüstung. Also da haben wir schon die Pflicht, aber ich möchte, dass wir auch verstehen, wie wichtig es ist. Wisst ihr, dass es sehr wichtig ist, einen guten Halt zu haben, wenn du im Kampf stehst? Nun, wahrscheinlich sind die meisten von uns noch nie in einem Kriegszustand gewesen. Ich habe vor ein paar Wochen ein junges Mädchen kennengelernt, sie ist Fechterin. Und habe noch nie jemanden begegnet, die Fechten tun als Sportart. Aber da habe ich auch dran gedacht, die Schuhe sind ihr sehr wichtig, weil sie sich sehr schnell auf dieser kleinen Matte da hin und her bewegen muss. Und die Füße müssen immer stimmen. Aber damals, als die Krieg geführt haben, war es noch viel wesentlicher. Du konntest ein tolles Schwert haben, du konntest ein tolles Schild haben. Aber wenn der Boden rutschig und glatt war und du ausholen wolltest, um mit deinem Schwert etwas zu verrichten oder etwas zu parieren mit deinem Schild und deine Füße sind weggerutscht, wie viel hat dir da dein Schwert dann noch genutzt? Die Römer hatten besondere Schuhe und vielleicht habt ihr dies auch schon unterwiesen, die hatten so Stollen drin und ihr wisst da, die Lederriemen, die um die Füße gegangen sind, damit die Schuhe wirklich fest am Fuß waren und die Stollen dann in den Boden hineingegangen sind, damit wenn es mal nass oder rutschig war oder sandig oder was auch immer, sie einen Vorteil gehabt haben gegenüber ihren Gegner durch ihren festen Stand. Wir haben eine Zeit lang zwei Radlader gehabt im Camp, einen alten und einen neuen. Der alte, der hatte aber noch neue Reifen drauf gekriegt. Und der neue, die waren relativ abgenutzt, also das Profil war nicht so gut. Es war eine gebrauchte Maschine, die wir gekauft haben. Und wir hatten zu der Zeit gerade einen Haufen Arbeit, wo wir schaufeln mussten, also in den Berg rein und wegfahren. Wisst ihr, welchen Radlader die Jungs am liebsten gehabt haben? Nicht, weil der Sitz bequemer war. Die Heizung hat sowieso nicht funktioniert. Er hatte auch nicht so viel Power, aber er hatte ein Profil. Und mit dem Profil konntest du super rein und ein richtig satte Schaufel voll holen und wegfahren. Und mit dem anderen hast du dich rumgewirkt und abgeplagt, weil die Räder einfach durchgedreht haben. Ich habe daran gedacht, wie wichtig es ist, einen guten Halt zu haben, feste Schuhe zu haben. Damals im Kampf war das auch so. Wir dürfen verstehen, dass dieser Aspekt der Waffenrüstung wesentlich ist und nicht zu vernachlässigen. Und ein Teil unserer ganzen Pflicht ist, es aufzunehmen. Aber das ist nun die Befehlsform und vielleicht die Logik dahinter. Ich möchte, dass wir aber auf den Herrn Jesus schauen. Wie war der Herr Jesus? Ist er in diesem uns ein Vorbild gewesen? Und vielleicht sagst du, ja, natürlich. Er hat ja die Herrlichkeit des Himmels verlassen, wie wir in der ersten Stunde gehört haben, und ist in diese Welt gekommen. Hat all das Schöne hinter sich gelassen und war bereit, sein Leben zu geben am Kreuz für unsere Sünden, damit du und ich Vergebung haben. Ja. Und das ist dieses Event. Das ist dieses wichtige Ereignis. Das stimmt. Ist gut. Und es ist gut, ich würde es vielleicht vergleichen mit einer Evangelisation abhalten oder einen Straßeneinsatz oder so etwas. Aber wie war es im Alltag? Und wie war sein ganzes Denken erfüllt? Nun, wir sehen, er hatte den einzelnen Menschen immer im Blick. Als er auf dieser Welt und unter den Menschen gewandelt ist, da war er am Anfang seines Dienstes was? Er war sehr populär, sehr beliebt, sehr viele Menschen. Man konnte gar nicht an ihn rankommen, gell? Und da war doch irgendein Kleiner, wie hieß der nochmal? Ein kleiner Zöllner. Zachäus. Zachäus. In Lukas Kapitel 19 lesen wir von ihm. Und Zachäus war ein kleingewachsener Mann und er war nicht besonders beliebt unter den Leuten. Also wenn sie ihn auch gesehen haben, haben sie sicherlich nicht die Bahn freigemacht für ihn, damit er kommen könnte. Aber Zachäus hatte ein was? Ein dürftiges Herz. Ein sündenbeladenes Herz. Und in Lukas Kapitel 19 lesen wir, und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch, und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner. Dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Der Heilige Geist gibt uns hier das Bild. Ziemlich schwierige Umstände für Zachäus. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, Jesus zu sehen. Denn dort sollte er vorbeikommen. Machen wir uns das Bild, was hier gewesen ist. Kleiner Mann wollte Jesus sehen, Sündennot, unbeliebt. Kann ihn nicht sehen, klettert auf einen Baum, tut das, was er kann. Jesus soll vorbeikommen, Jesus kommt vorbei. Jesus ist umgeben von vielen, vielen Menschen. Und was lesen wir in Vers 5? Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Eines der Beispiele, wie Jesus, trotzdem, dass er umgeben war mit vielen, vielen Menschen, die ihn hören wollten, die ihn sehen wollten, die ihn berühren wollten, die geheilt werden wollten, die alles mit ihm erleben wollten, die danach wirklich sehnten, in seiner Gegenwart zu sein. Hier war ein kleiner, sündenbeladener Mensch. Und Jesus blickte umher und er sah ihn und er sprach ihn an. Und er ging zu ihm ein. Hast du so einen Blick in deinem Alltag, so wie der Herr Jesus? Du hast viele, viele Dinge in deinem Alltag, die ablaufen, viele Verantwortungen. Menschen rufen dich, Menschen wollen dich sehen, Menschen wollen hören von dir, wollen Entscheidungen haben. Ich weiß nicht, was dein Leben bestimmt. Aber normalerweise ist, dass jeder von uns sehr, sehr viel Verantwortung hat und nie Langeweile wirklich. Und Jesus hätte das als Ausrede haben können dafür, dass er diesen Kleinen übersieht, oder nicht? Nein, Jesus hatte einen Blick für ihn, er suchte ihn, er sah ihn, er sprach ihn an. Machte das ihn beliebt unter denen, die um ihn herum waren? Nein, sie waren gar nicht froh darüber. Als sie aber sahen, murrten sie alle in Vers 7 und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Und Jesus geht hin zu ihm und spricht mit ihm und sagt, Jesus sprach, heute ist deinem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist was? Und ihr könnt wahrscheinlich alle diesen Vers fertig sagen. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nicht nur die breite Masse, sondern den Einzelnen. Den, der im Verborgenen ist, der unbeliebt ist. Und wenn du Beziehungen zu ihm hast, bist du auch nicht populär. Gibt es solche Menschen in deinem Leben? Hast du einen Blick für diese Menschen? Möchtest du ihnen von ihrer Not, ihrer Sündennot sagen? Sie darauf hinweisen, dass es nur einen Weg gibt aus ihrer Sündennot heraus? Und der ist in Jesus Christus? Als Jesus seine Jünger berief, wie war es da? Wozu berief er sie? Es sagt in Matthäus 4, Vers 19, und er spricht zu ihnen, kommt, folgt mir nach und ich werde euch zu, ihr könnt es auch fertig sagen, Menschenfischern machen. Jesus ging hin und suchte ein paar Männer aus, die er unterweisen würde, die er unterrichten würde, die mit ihm einige Jahre gehen würden und ihn beobachten würden und von ihm lernen würden. Und welche Leidenschaft hatte er ihnen gezeigt? Welches Ziel hatte er in seinem Herzen? Es war dieses, dass sie von dem, was sie vorher gemacht hatten, sich umwenden würden, ein neues Ziel, einen neuen Blick haben würden. Und dieser wäre, Menschenfischer zu sein. Sind sie das geworden? Oh ja, sie sind Menschenfischer geworden. Und Jesus lehrte auch, dass jede einzelne Seele wichtig ist. Jede einzelne Seele. Er gibt in Lukas Kapitel 15 drei Gleichnisse. Und ihr kennt diese Gleichnisse auch, aber ich möchte sie in Erinnerung rufen heute Morgen. In Lukas Kapitel 15 sehen wir hier das Gleichnis, das erste vom verlorenen Schaf. Und er gibt die Erklärung, waren 100 Schafe, eines von ihnen in Vers 4 wird verloren. Und dann lässt der Hirte, der gute Hirte, lässt die 99 und er geht und sucht dieses eine. Und was ist bezeichnend von diesem Gleichnis? Was geschieht? Zum einen natürlich, dass er Interesse an was hat? An dem einen Schaf. Aber zum anderen, wenn er das Schaf findet und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern, Vers 5, mit was? Mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Was ist eines der Kernthemen hier? Das eine, das gesucht wird, das gefunden wird, das Freude hervorbringt. Und dann schauen wir schnell auf das Gleichnis vom verlorenen Drachme. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie es findet, bis sie sie finden. Wiederum, es ist nicht so, dass sie sagt, nun ja, ich habe ja noch 9 andere.
Das eine ist nicht so wichtig, sondern der Gedanke ist hier, ja, das eine ist sehr, sehr wichtig und zwar so wichtig, dass sie jetzt alles auf den Kopf stellt, ein Licht anzündet und alles durchfegt und sucht und sucht.
Wir haben ein junges Mädchen auf dem Camp, jung verheiratet, weiß ich jetzt gerade nicht, ein paar Jahre, aber auf jeden Fall hatte sie ihren Ehering an und da ist ein Diamant drin. Und sie hat es eilig irgendwie und lief schnell nochmal rein ins Haus und das Haus ist sehr alt und kaputt, also sehr Baustelle, sagen wir einfach mal so, Baustelle. Und sie ging die Treppe hoch und als sie oben ankam, stellte sie fest, dass ihr Diamant nicht mehr im Ring war. Sie wusste, sie hatte das Geländer getroffen, aber hatte keine Ahnung. Fünfstöckiges Haus, wo liegt dieser Diamant? Nun, was kann man sagen? Naja, nicht so wichtig. Ich bin ja verheiratet, ist alles okay. Der goldene Ring ist ja noch da. Naja, was auch immer. Nein, das war eine emotionale Bindung, möchte ich sagen. Das war der Diamant, den ihr Mann ihr gemacht oder gekauft hat, nicht gemacht, aber gekauft hat und ihr geschenkt hat. Und sie sagte, wie kann ich das finden? Und sie hat so einen besonderen Staubsauger, der hat so einen Wasserbeutel statt einen normalen Staubbeutel, kennt ihr vielleicht, weiß ich nicht, so Schwabengerät, weil es wirklich gut funktioniert und macht schön sauber. Und dann fing sie an, von oben nach unten zu saugen. Und das Wasser schon nach zwei Stufen, oh, wow. Und auf jeden Fall hat sie es dann in ihre Küche genommen, glaube ich, oder irgendwo auf jeden Fall, wo sie ein Licht hatte und hat es dann ausgekippt und ganz sorgfältig durchgesucht, bis sie diesen Diamanten gefunden hat. Glaubt ihr das? Ja, hat sie gemacht. Und sie hat den Diamanten gefunden. Ich möchte sagen, sie hat auch gebetet, dass sie ihn findet. Ich glaube, das war das Ausschlaggebende, auch wenn der Staubsauger ganz gut ist. Also es schien unmöglich. Sie hatte allen davon gesagt, im Haus und so weiter. Und als sie es gefunden hat, haben wir wochenlang nicht davon gehört. Glaubt ihr das? Nein! Nein, WhatsApp, Telegram, telefonieren. Hallo, ich hab den Diamanten gefunden. Sie war begeistert. Sie war so froh. Und ich denke, dass diese Frau hier, die ihren Drachme verloren hat, als sie ihn gefunden hat, so ist die Beschreibung. Und wenn sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarin zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe den Drachme gefunden, den ich verloren hatte. Und ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und jetzt die konkrete Frage für uns, für dich und für mich. Wann war das letzte Mal, dass im Himmel gejubelt und gefeiert wurde und sie sich gefreut haben, weil du das Vorrecht hattest, als du jemandem von Jesus erzählt hast, zu erleben, wie diese Seele von Gott gefunden wurde und sie gerettet worden ist auf ewig hin? Und war dann in deinem Haushalt und deiner Familie auch so freudig. Wow, wir haben Wochen, wir haben Monate lang gebetet und für diese Person gehofft und Traktate gegeben und alles Mögliche. Und jetzt ist sie zum Herrn gekommen. Wahrscheinlich das letzte Mal, als wirklich gejubelt wurde in manchen Haushalten, war, als der VfB mal wieder gewonnen hat. Spaß. Oder als du deinen Autoschlüssel gefunden hast. Oder als du irgendein... Oder? Jetzt ehrlich? Natürlich ist es selten, dass Seelen zum Herrn Jesus kommen. Aber ist überhaupt dieses tiefe Verlangen in uns und diese Atmosphäre in unserem Haushalt und diese Erwartungshaltung und dann diese Freude, wenn es geschieht. Und das dritte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Auch er geht seinen eigenen Weg. Hoffnungsloser Fall, würden wir sagen. Aber dann besinnt er sich und er kommt zurück und wir sehen den Vater, er freut sich und er läuft ihm entgegen und er wirft sich ihm um den Hals.
Und er holt besondere Kleidung raus und er holt besonderes Essen raus und er macht eine besondere Feier für ihn.
Und der große Bruder ist nicht so glücklich darüber und der Vater sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Haben wir ein Verlangen, diese Freude zu erleben? Oftmals sind wir so sehr damit aufgenommen, also unsere Gedanken und unsere Anliegen und unsere Energie geht in das hinein, Geld zu sparen. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Schaffe, schaffe, Häusle abzahle. Schaffe, 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 schaffe. Oder? Wir haben Ziele und nicht unbedingt alles verkehrt. Wir freuen uns auf einen Urlaub. Oh, nur noch 3 Monate. Und dann habe ich wieder einen freien Tag oder was auch immer. Dann gehe ich auf die Malediven oder wie man das ausspricht. Oder, und man freut sich endlich mal weg vom Druck und alles. Wir haben viele Pläne und Orientierungen und Ziele und Hoffnungen. Wir machen uns kleine Arbeitslisten und haken die ab. Oh, ich habe auch sowas. Und To-Do-Liste von Microsoft. Oh, macht das so viel. Fertig. Fertig. Und, oder? Unser Alltag. Wir sind sehr abgelenkt und davon aufgefüllt, diese Dinge abzuarbeiten, diese Dinge zu tun. Und ich frage dich und ich frage mich, sind meine Füße beschuht mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens? Ist das meine Leidenschaft in meinem Herzen? Habe ich ein Verlangen, dass ja, der Herr mich gebrauchen wird, dass wieder im Himmel ein Jubeln stattfindet? Ist es überhaupt einmal in deinem Leben schon passiert? Und dann sehen wir noch von dem Apostel Paulus, und ich werde nicht alles heute Morgen mit euch mitteilen, aber der Apostel Paulus hat auch eine sehr interessante Aussage. Ich habe mal meinem Kind Korrektur gegeben. Denn er hat mir gesagt, Papa, hör mir jetzt zu. Und das, was ich sage, das ist wirklich die Wahrheit. Nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und was würdet ihr als Vater jetzt dem Sohn sagen? Was würdet ihr sagen? Also mir kam da in den Sinn, also mein lieber Sohn, du solltest immer die Wahrheit sagen. Du solltest nicht zu mir kommen müssen und mir sagen, das ist jetzt die Wahrheit, das ist die absolute Wahrheit. Ich meine jetzt wirklich die Wahrheit, ich sage nur nichts anderes als die Wahrheit. Und Paulus sagt so etwas Ähnliches, wisst ihr das? In Römer Kapitel 9, Verse 1 bis 3 sagt er, ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass er sagt sozusagen, liebe Geschwister, hört zu, ich sage jetzt die Wahrheit. In Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Das ist sozusagen eine Bekräftigung nach der anderen, weil das, was er jetzt sagt, wahr sein wird. Warum hat wohl mein Sohn mir gesagt, hör mir jetzt zu, ich sage jetzt die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, nur die Wahrheit und so weiter. Warum? Weil er jetzt was sagen würde, was er gedacht hat, ich würde wahrscheinlich nicht so wirklich für wahr haben wollen. Das klingt nicht so richtig. Ganz richtig. Paulus wird jetzt auch etwas sagen, das kaum glaubbar ist. Denn er wird sagen, dass ich Traurigkeit habe und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. In Vers 3 dann, ich wünsche nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder und meine Verwandte nach dem Fleisch. Was sagt er mit diesen Worten? Vielleicht anders ausgesagt, ich bin bereit, ewig verloren zu gehen, wenn das dazu beitragen würde, dass meine Brüder nach dem Fleisch, die Juden, Jesus Christus als ihren Messias annehmen würden. Verstehen wir das? Er hatte ihnen bezeugt, er hatte ihnen
das Evangelium gebracht und er hat gesehen, wie sie widerwillig waren, wie sie nicht bereit waren, das Evangelium anzunehmen, nicht Jesus als den Messias anzunehmen, nicht Jesus als den Erretter anzunehmen. Und er hat gesagt, jetzt, das könnt ihr mir wirklich glauben, denn es ist so, ich habe so ein tiefes Anliegen für die Seelen meiner Brüder, dass ich bereit wäre, dafür ewig von Jesus verbannt zu sein. Warum führe ich das an? Weil als ich das nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist, ich weiß nicht, wie es zu beschreiben, das ist unglaublich. Bist du dankbar für dein ewiges Leben? Bist du dankbar, dass du nicht die Ewigkeit in der Hölle verbringen wirst? Getrennt von dem liebenden, allein wahren Gott? Ich bin dankbar. Ich weiß gar nicht, wie zu beschreiben. Ich bin so dankbar. Bist du bereit, wärst du bereit, das aufzugeben? Das ist der Gedanke hier. Nun, liebe Freunde, wir müssen es nicht aufgeben. Paulus musste es auch nicht. Aber die Frage ist, haben wir überhaupt eine Leidenschaft für die Seelen der Menschen um uns herum? Brennt es in uns? Nagt es an dir? Wenn du aufstehst morgens, manchmal denkst du, oh mein Nachbar, so ein netter Mann. Oh mein Kollege, er wird ewig. Oh meine gute Freundin. Und jetzt denk mal nach in deinem Leben, wer steht dir nahe? Und du weißt, so viel du weißt, er kennt den Herrn Jesus nicht als seinen Heiland. Hast du ein Anliegen, dass er zum Glauben kommt, und zwar ein wirklich tiefes, angehendes, eindringliches Anliegen? Ja, Gott möchte, dass wir so erfüllt sind mit diesem brennenden Anliegen, so wie er es auch war. Wir sollen alle Menschen warnen. Paulus lehrt uns diesbezüglich in Kolosser, als er dort an diese Geschwister schreibt, schreibt er in 1, Vers 28, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Markus 16, Vers 15, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der, ihr könnt es auch wieder ergänzen, der ganzen Schöpfung. Wir als seine Kinder haben den Auftrag, das zu tun. Nun, kannst du das alleine tun? Nein. Kann ich das alleine tun? Nein. Aber der Herr hat uns allem, seinem Leib, diese Verantwortung gegeben. Tust du deinen Teil? Tue ich meinen Teil? Sind meine Füße beschuht mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums? Wenn im Straßenverkehr ein Martinshorn heult und das Blaulicht blinkt, kommt alles zum Stillstand. Egal wie wichtig das Meeting ist, wohin du bist und du Verspätung hast und so weiter, wir müssen zur Seite gehen, damit der Krankenwagen durchfahren kann und er eine bessere Chance hat, diesen Verletzten im Auto hinten ins Krankenhaus zu bringen, wo er Hilfe findet. Man nimmt einigen Umstand auf sich. Welche Umstände bist du bereit, auf dich zu nehmen, um das Evangelium freien Lauf zu geben? Sind wir bereit, wirklich uns in diese wunderbare, aber auch schwere Aufgabe hinein zu begeben? Ein brennendes Herz dafür zu haben? Ich möchte abschließen, indem ich nochmal zu Epheser zurückkehre und dort noch einmal nur die letzten paar Verse anschaue. In Epheser 6, Vers 18, nachdem die ganze Waffenrüstung uns gegeben wird, was ist da noch, das Paulus anspricht und ihm sehr auf dem Herzen liegt? Er schreibt dort, indem ihr zu jeder Zeit was? Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das ist ziemlich intensiv, was er da sagt, oder? Hinsichtlich des Gebets. Das Gebet ist nicht nur ein Nebensatz, das ist ein wirklicher Hauptpunkt seines Anliegens hier. nachdem er all diese Waffenrüstung aufgezeigt hat und gesagt hat, wir haben die Verantwortung, die ganze Waffenrüstung anzuziehen, dann sagt er, und vergesst nicht, dass ihr anhaltend betet. Für was? Für alle Heiligen, heißt es dort am Ende von Vers 18. Also alle Geschwister, du betest für dich, ihr betet füreinander, ihr betet für mich, ich bete für euch. Die Geschwister, die beten füreinander. Richtig? Richtig? Und dann heißt es weiter, auch für, was sagt er dann? Auch für mich. Er bat die Geschwister, dass sie auch für ihn beten würden in Vers 19, damit, und dann gibt er den Grund, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, was? Freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Er bat die Geschwister, füreinander zu beten und für ihn zu beten, dass er die Freimütigkeit hat, das Evangelium weiterzugeben. Nun, wenn wir über Paulus nachdenken, ich würde ihn wahrscheinlich in der Kategorie der größten Evangelisten aller Zeiten setzen, oder? Aber er bittet die Geschwister, dass sie für ihn beten. Und er bittet sie mehrfach und eindringlich. Und dann sagt er zweimal, damit er Freimütigkeit hat in Vers 19 und wiederum in Vers 20 Freimütigkeit hat, zu reden, wie er reden soll. Wisst ihr, was das für eine Andeutung für mich ist? Das ist eine Andeutung für mich, dass Paulus gewusst hat, er braucht die Hilfe des Heiligen Geistes. Diese Aufgabe ist schwer. Es ist ein Kampf, ein furchtbarer Kampf, in dem er steht. Und der Teufel will nicht, dass er Zeugnis gibt. Und deswegen muss er beschult sein mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Und er braucht die Unterstützung von zu Hause, von den anderen Geschwistern, dass sie für ihn einstehen, im Gebet anhaltend, dass er mit Freimütigkeit redet, wie er reden sollte. Dass du mit Freimütigkeit redest, wie du reden solltest. Dass ich mit Freimütigkeit rede, wie ich reden sollte. Liebe Geschwister, tun wir das. Betest du eindringlich für deinen Ehemann, wenn er zur Arbeit geht? Nicht, dass er die Prüfung besteht, nicht, dass er ein gutes Rede hält, nicht, dass er sein Auto repariert kriegt oder was auch immer, all die Besorgungen und all die Anlässe sind, warum wir auch im Alltag stehen und wo wir auch tun müssen. Aber das Ausschlaggebende sind doch die Seelen, oder nicht? Und ich glaube, wir sind eingeschlafen als Gemeinde Christi in dieser persönlichen Verantwortung. Tagtäglich. Ich meine nicht, dass wir nicht Evangelisationen haben. Ich meine nicht, dass wir haben die Events. Aber meine Frage ist, der Leib Christi als Ganzes, und damit meine ich jetzt dich und dich und dich, und ich zeige jetzt einfach so, ja, die, jeden Einzelnen, dich und mich, habe ich so ein brennendes Herz, wie der Herr Jesus gehabt hat. So ein brennendes Herz, wie der Paulus gehabt hat. Und so wie der Herr es von mir verlangt. Und bete ich für andere Geschwister, dass sie auch so beschut in den Alltag gehen. Möge der Herr uns helfen, dass wir hier uns vom Heiligen Geist, wenn es nötig ist, helfen lassen, zurechtweisen lassen. Diese Sünde, ich habe sie dem Herrn bekannt. Und ich muss euch sagen, Geschwister, ich muss es manchmal immer noch immer wieder tun. Ich komme am Ende eines Tages zurück und ich sage, Herr Jesus, du hast mir eine Möglichkeit gegeben, ich habe sie nicht wahrgenommen. Ich war nicht vorbereitet. Möge der Herr uns helfen, dass wir ihm treu sind in der wichtigsten Berufung, die er uns gegeben hat, Zeugen Jesu Christi zu sein. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ihr es macht, aber vielleicht darf ich zum Schluss beten und dann könnt ihr weitermachen. Lieber Herr Jesus, du bist uns ein wunderbares Vorbild, so wunderbar. Und wir reden davon und es läuft uns leicht über die Lippen, aber es fällt uns manchmal schwer, das selbst nachzuahmen und wirklich umzusetzen. Und ich meine damit im Alltag und persönlich.
Und ich bitte, dass du uns hilfst, dass du uns allen hilfst, dir, die wir deine Kinder sind, dass wir diese Verantwortung wahrnehmen, dass wir lernen, geübte Menschenfischer zu sein. So wie die Angler und Fischer, die lernen und die studieren, wie die Fische schwimmen und wie man sie best fangen kann und dergleichen. Und wir wollen den Menschen helfen, indem wir sie auf dich hinweisen und auf ihre Sündennot. Aber bitte hilf, dass wir füreinander beten, wirklich einstehen im Gebet. Und dass wir auch persönlich das brennende Anliegen haben, uns auch vorzubereiten und auch zu beten, einander zu ermutigen, beschut zu sein mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. In Jesu Namen beten wir dies. Amen.